NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. September 1928. Der Geburtstag des amerikanischen Jazz-Saxophonisten Cannonball Adderley.
Es war kein besonders schicker Club, das Café Bohemia an der Barrow Street im New Yorker Greenwich Village, aber es spielten immer wieder gute Jazzmusiker. Der Bassist Oscar Pettiford zum Beispiel. Auf den Auftritt dessen Band wartete das Publikum am 19. Juni 1955, kurz vor acht. Auch der Altsaxophonist Julian Adderley und sein Bruder Ned. Sie alle ahnten nicht, dass sie Zeuge einer ganz besonderen Nacht werden würden. Es begann mit einem Problem. Der Saxophonist der Band tauchte nicht auf. Da Pettiford sah, dass Julian Adderley einen Instrumentenkoffer dabei hatte, ließ er fragen, ob er einspringen könne. Adderley sagte zu und stand unversehens selbst auf der Bühne. Ziemlich nervös, denn er hatte nicht einmal mit der Band geprobt. Pettiford war genervt, dass er mit diesem Amateur aus Florida auftreten musste.
Und dann haben sich, wie das manchmal bei Jazzmusikern so üblich ist, die so ein bisschen auch einen Spaß erlaubt und mit einem Stück angefangen, das unfassbar schnell war.
Und zwar I Remember April. Carolina Strassmeier kennt dieses Spiel. Sie ist selbst Altsaxophonistin bei der WDR Big Band.
Und das macht man dann auch so im Jazz. Man gibt dann dem Neuling, dem Newcomer, das erste Solo. Der darf dann gleich nach dem Thema reinbrechen. Ne?
Sehr schnell merkte Oscar Pettiford, dass er den jungen Altsaxophonisten nicht vorführen konnte. Mit jedem Solo brachte Julian Adderley das Publikum zum Toben und die Musiker zum Staunen. Sein Bruder Ned erinnerte sich, dass der Sänger Babs Gonzales jeden bedeutenden Musiker in New York anrief. Sie sollten sich den Saxophonisten vom Land anhören, der klinge wie Charlie Bird Parker.
Babs got on the phone and called every major musician in New York. And they all came down. He said, there's a country alto player down here that sounds like Bird.
Charlie Parker war einige Monate zuvor an den Folgen seiner Drogensucht gestorben. Die Lücke, die sein Tod in der Jazzszene hinterlassen hatte, schien unversehens der Musiker aus Florida ausfüllen zu können. Der Besitzer des Clubs wollte von Ned Adderley wissen, ob er den Namen des Altsaxophonisten kenne. Aus dem Moment heraus nannte er den früheren Spitznamen seines Bruders, Cannonball. In Windeseile verbreitete sich der Name in der Jazzszene und das Attribut, er sei der neue Bird, erinnerte sich Ned.
And the rumors flew that this Cannonball was the new Bird, which he was not. There is no new Bird, but nonetheless, that's the story. That's the way it really happened. And it took Cannonball 2 years to live down that new Bird image. And be the first Cannonball rather than the second Charlie Parker.
Es sollte 2 Jahre dauern, bis Julian Adderley diesen ständigen Vergleich mit Charlie Parker ablegen konnte und eigenständig als Cannonball wahrgenommen wurde. Der Abend im Café Bohemia stellte das bisherige Leben Julian Cannonball Adderleys völlig auf den Kopf. Oscar Pettiford bot ihm noch im Club an, in seiner Band fest mitzuspielen. Eine gute Woche später machte er schon die ersten Plattenaufnahmen mit dem Schlagzeuger Kenny Clarke. Und die Plattenfirmen rissen sich um ihn. Dabei war er doch nur nach New York gekommen, um dort sein Studium fortzusetzen. Musik Geboren wurde Julian Edwin Adderley am 15. September 1928 in Tampa, Florida. Bald darauf zog die Familie in die Hauptstadt Tallahassee. Schon mit etwa 3 Jahren tat der Junge nichts lieber als Radio zu hören. Vor allem die Konzertübertragungen aus dem Cotton Club in New York hatten es ihm angetan.
Folks, now here's a story about Minnie the
Moose. Als eines Nachts eine Röhre des Radios durchbrannte, war Julian kaum noch zu trösten. So sehr liebte er diese Sendungen. Sein erstes Live-Konzert erlebte er mit dem Fletcher Henderson Orchestra. Dessen legendärer Tenorsaxophonist Coleman Hawkins begeisterte ihn für den Klang des Instruments. Sein Vater schenkte ihm zwar erst eine Trompete, die gab er bald aber an seinen Bruder weiter und wechselte auf das Saxophon. Anders als die anderen Jungen in seiner Klasse interessierte sich Julian Adderley vor allem für den Jazz. Er war kaum 12 Jahre alt, als er seine erste Band gründete, die Royal Swingsters. Sie war so erfolgreich, dass er damit sogar Geld verdiente. Wegen Julians enormen Appetits fing der Schlagzeuger damals an, ihn Cannibal zu nennen, also Kannibale. Weil manche diesen Begriff nicht richtig verstanden, schliff er sich zu Cannonball ab. Ein Spitzname, der ihn mehr als 10 Jahre später, mit 26, im Café Bohemia wieder einholen sollte. Einen großen Einfluss auf ihre musikalische Entwicklung hatte die Musik, die Julian und Ned Adderley in der Kirche hörten. In ihrer eigenen Gemeinde in Tallahassee gab es eine Orgel und gregorianische Choräle während des Gottesdienstes. Gleich gegenüber ihres Hauses aber stand die Kirche einer anderen Gemeinde, die Tabernacle Baptist Church. Und in dieser Kirche spielte eine Band mit Schlagzeug, Klavier und Gitarre. Deren Musik fanden die beiden so faszinierend, dass sie nach ihrem eigenen Gottesdienst anschließend noch dort zuhörten.
That music was so fascinating that we'd leave our church. We'd come home and then Cannonball and I would go stand across the street from the Tabernacle Baptist Church and check out that music, and it was great.
Sowohl Julian Adderley als auch sein Bruder Ned entschieden sich, die Musik zum Beruf zu machen. Julian zog es anfangs vor, sich auf das sichere Einkommen eines Musiklehrers zu verlassen. Bis zu jenem Abend im New Yorker Café Bohemia. Danach war Julian Cannonball Adderley so gefragt, dass er sein eigenes Quintett gründete. Es folgten viele Auftritte in Clubs, auf dem Newport Jazz Festival und sogar im Fernsehen. Außerdem machte Cannonball regelmäßig Plattenaufnahmen im Studio. Seine Plattenfirma allerdings nutzte den Hype um den neuen Star am Altsaxophon nicht und brachte nur sporadisch eine Schallplatte heraus. Die fehlenden Einnahmen aus den Plattenverkäufen sorgten dafür, dass Cannonball ins Minus rutschte. Deshalb nahm er das Angebot des Trompeters Miles Davis an, in dessen Band einzusteigen. Sie gehörte zu den wenigen, die sich 1957 halten konnten, denn der Rock'n'Roll verdrängte den Jazz als populäre Musik. Das Sextett des Trompeters Miles Davis war eine große Herausforderung für Cannonball, wie eine Schule für den Musiklehrer. Davis brachte ihm bei, modernere Akkorde in seinen Improvisationen zu benutzen, und sein Kollege John Coltrane forderte ihn mit seiner Virtuosität heraus.
John Coltrane war zu der Zeit schon in einer Phase, in der er diese sogenannten Sheets of Sound praktiziert hat. Damit ist gemeint, dass viele Noten ganz schnell rauskommen und wie ein Laken ausbreiten über der Rhythmusgruppe,
sagt die Altsaxophonistin Carolina Strassmeier von der WDR Big Band.
Cannonball hat einen ganz anderen Zugang dazu. Er hat wahnsinnig rhythmisch gespielt. Seine Phrasierung war viel klarer und viel bestimmter. Und er hat im Gegensatz zu diesen Sheets of Sounds, hat er wirklich so klare musikalische Statements gegeben und die natürlich in ihrer rhythmischen Kraft die Musik unheimlich nach vorne getrieben haben.
Ohne Julian Cannonball Adderley würde Carolina Strassmeier heute gar nicht Saxophon spielen. Von einer Freundin hatte die 16-Jährige eine Kassette mit Miles Davis Album Kind of Blue erhalten, einer der bedeutendsten Jazzplatten überhaupt.
Und auf einmal habe ich da Klänge gehört, die mich so bewegt haben und so mitgerissen haben. Also ich war so elektrisiert von dieser Musik. Ich wusste aber auch nicht, was das für ein Instrument ist. Ich wusste nur, das muss ich auch machen, das will ich auch machen.
Es war Cannonball Adderley, der sie mit seinem Altsaxophon so beeindruckt hatte und nicht der Bandleader mit seiner Trompete.
Nein, es war nicht der Miles Davis. Sorry, Miles.
Noch während seiner Zeit bei Miles Davis musste der knapp 30-jährige Cannonball mit ersten gesundheitlichen Problemen kämpfen. Vorübergehend verlor er sogar die Kontrolle über seine Finger. Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass er an Diabetes litt. Die Ärzte warnten den schwergewichtigen Musiker, dass er nicht mehr lange zu leben habe, falls er nicht eine Diät einhielte und weniger Alkohol tränke. Diese Prognose behielt Cannonball für sich. Nicht einmal seinem Bruder erzählte er davon. Nach 2 Jahren verließ Cannonball Adderley die Band von Miles Davis und widmete sich gemeinsam mit seinem Bruder wieder seinem eigenen Quintett. Ihr Debüt wurde zu einem regelrechten Hit. Eine Konzertaufnahme aus dem Jazz Workshop in San Francisco am 6. Oktober 1959. Das Ungewöhnliche an dieser Schallplatte ist, dass sie mit einer langen Ansage Cannonballs beginnt. So etwas war, besonders in der Jazzszene in New York, nicht üblich. Dort gab man sich cool, erinnerte sich Ned Adderley.
It was cool. It was very cool. Nobody announced the song or anything, because that was not cool.
Cannonball Adderley aber liebte den direkten Kontakt mit dem Publikum. Im Jazz-Workshop in San Francisco erzählte er den Zuhörern von den Wurzeln des Stücks This Here in den Gesängen bei den Gottesdiensten, so wie er und sein Bruder es in ihrer Nachbarschaft erlebt hatten.
It's simultaneously a shout and a chant, depending upon whether you know anything about the roots of church music and all that kind of stuff, meaning soul church music. You know what I mean? All right.
Der Produzent Orrin Keepnews bezeichnete die 1959 erschienene Schallplatte The Cannonball Adderley Quintet in San Francisco als Geburt der zeitgenössischen Konzertaufnahme. Sie markierte auch den Beginn eines neuen Jazzstils, des Soul Jazz. In den folgenden Jahren platzierte Cannonball Adderley seine Songs sogar mehrfach in den Charts. Cannonball Adderley war mit seinem Quintett so erfolgreich, dass die Kritiker, die den Jazz lieber als eine elitäre Musik verstanden haben wollten, ihn als Rock'n'Roll Musician Number One beschimpften. Dabei sei es gar nicht die Absicht Cannonballs gewesen, einfache Musik als schwierig darzustellen, sagte sein Bruder Ned. Ihm sei es darum gegangen, schwierige Musik einfach klingen zu lassen.
It is to take difficult music and make it sound simple.
Da ihn die Ärzte gewarnt hatten, dass er nicht mehr viele Jahre zu leben habe, widmete sich Cannonball Adderley Ende der 60er Jahre verstärkt den afrikanischen Wurzeln des Jazz. Bei seinen Workshops an Colleges wunderte er sich immer wieder darüber, wie wenig junge Afroamerikaner über ihre eigenen musikalischen Wurzeln wissen. Zeit seines Lebens ist er als Musiker immer auch Lehrer geblieben, mit Herz wie in seinem Spiel.
Das hat für mich so eine emotionale Kraft und es strahlt auch so eine enorme Lebensfreude aus. Das hat so eine Power, die geht direkt ins Herz, ne?
In einem Motel in Indiana erlitt Julian Cannonball Adderley im Juli 1975 einen Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr erholte. Sein Herz hörte bald darauf auf zu schlagen. Er starb mit 46 Jahren.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Mau an Cannonball Adderley, der am 15. September 1928 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.